Ihr hört den Podcast von Fokus Könitz.
Ich hoffe, der River da hinten, der geht frisch optisch. Ich war gestern das erste Mal im River hier von dieser City. Vom Eichholz habe ich mich treiben lassen, ins Mazzini. Massenweise von Leuten, es wäre cool, es dort in der Predigt zu halten, im River. So im Schwimmen, das wäre jetzt eine coole Sache, wirklich. Ja, es geht heute wirklich um den River, um Gnade. Und ich habe, als ich das letzte Mal über Gnade predigt habe, einfach gewusst, hey, darüber werde ich noch mehr mit euch berichten und mit euch mehr teilen über die Gnade, die vorhanden ist und die Thematik, die so vielseitig ist und wo ich finde, die Kirche hat sie ein bisschen verloren, die Gnade. Und wir haben letztes Mal gesagt, Gnade bedeutet, eigentlich müsste ich zahlen, aber es ist schon gezahlt. Eigentlich müsste ich zahlen, ich könnte nicht vor Gott stehen, aber Jesus hat schon gezahlt. Unverdiente Gnade. Und heute möchten wir einsteigen mit einem Abschnitt aus der Bibel. Und vielleicht habt ihr Lust, die Bibel rauszunehmen, im Lukas 15, mit mir etwas von Jesus lesen. Lukas 15, das ist im Neuen Testament, eines von diesen Evangelien, Seite 92. Ich glaube, die sind hinten und vorne verschieden nummeriert. Also das Neue Testament hat eigene Zählung von der Seitenzahl. Also im hinteren Teil 92 kommen wir ins Evangelium von Lukas. Und da möchte ich mit euch Vers 1 bis 7 lesen. Lukas 15, ja. 1 bis 7. Es geht um Jesus in diesem Abschnitt. Es nahten sich ihm, aber Jesus, aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er, also Jesus, sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schulter voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Eines von diesen sehr herausfordernden Sätzen und Gleichnis, wo Jesus ja weiter gesagt hat, bevor ich darauf eingehe, oder ich mache ein bisschen einen Bogen drum, oder zum dorthin zu kommen, da spüre ich ja alle, es ist Sommerzeit. Wenn ich euch anschaue, merke ich, es ist Sommer. Ich hoffe, schlafen jetzt nicht gerade alle denn ein. Es macht ja auch müde, Sommer. Aber Sommer ist für mich verbunden mit ganz schönen Erinnerungen. Ich habe intensive Sommererinnerungen. Also ich werde sicher jetzt solche Gottesdienste vielleicht auch nicht vergessen, so in dieser Hitze jetzt schon letztes Mal am 15. Juli, oder auch der Aarenschwumm, oder auch irgendwelche Geschmack von irgendwelchen Salat und Grillwaren. Und also Sommer hat sehr viele Erinnerungen in mir, von der Sonnencreme, die klebt und ich weiß nicht was alles. Aber eine Erinnerung, die ich habe als Kind für Sommer, ist Versteckenspielen. Als Kind ist das ein Sommerplausch gewesen. Das kann ich mich gut erinnern, in der Ferien mit anderen Kindern stundenlang Versteckis gespielt, einen riesen Plausch daran. Vor allem, wenn man ein super Versteck gefunden hat. Ja, wenn man, vielleicht noch eins, das man von irgendwo her können beobachten konnte, wie der andere arm sich hat, ich musste suchen und hat ihn nicht gefunden. Gut, blöder ist, wenn du ein Versteck dann hast, wo man die wirklich nicht gefunden hat. Das war auch doof gewesen. Aber das ist für mich so eine Erinnerung im Sommer, dass Verstecke spielen und nachher, wenn du erwachsen bist, machst du das nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob ihr das noch macht, mit den Kindern vielleicht. Ja. Ihr, die kleine Kinder haben, machen das noch, aber wir machen das nicht mehr. Ausser das letzte Mal, als ich zu Besuch war bei einer Familie, die sind älter als wir, haben wir mit denen zu Nacht gegessen. Nach dem Nachtessen sagt der Familienvater, so, jetzt gehen wir noch in den Wald, wir spielen zusammen Verstecke spielen. Und wir waren nur Erwachsene, 50 plus. Und ich habe zuerst gedacht, geht es eigentlich noch? Und tatsächlich, wir sind mit denen in den Wald gegangen und Verstecke gespielt. Das war so lustig, wirklich. Also das Verstecke spielen. Und ich komme darauf, weil das ein Bild ist, das ich glaube, das sehr treffend ist, das unsere Beziehung zu Gott widerspiegelt. Das hat etwas. Wir haben so eine starke Tendenz, wenn wir von Gott oder auch von Kirche redet, dass wir sofort das Verstecken-Modus kommen. Wir verstecken alle schwierigen Geschichten, alle Familienkonstellationen, die nicht koscher sind. Wir ziehen gerade Fassaden aufziehen irgendwo. Also wir verstecken uns permanent. Das ist so eine Geschichte, so ein Beispiel, so eine Parallele, wo ich finde, hey, auch wenn Menschen, wenn man die fragt, was denkst du über Kirche und so, wie findest du Kirche, dann kommen sie gerade in den Modus, in der Kirche muss ich alles verstecken. Alles, was schlecht ist, alles, was nicht gut ist, muss ich verstecken. Vielleicht in so einem Begriff, den man kennt, der heisst Heuchelei. Ja, ist vielleicht so ein Begriff, der auch mit Verstecken kombiniert ist. Es ist einmal eine Prostituierte und Heroinsüchtige in eine Beratung kam. Und die hat wirklich ein ganz kaputtes Leben gehabt. Sie hat sich selber prostituiert, das war schon mal ein kaputtes Leben in sich gewesen. Aber dann hat sie ein Kind gehabt, wo sie noch weitergegeben hat in die Prostitution als Kind. Und hat mehr verdient mit dem Kind, als selber sich zu prostituieren. Und der Berater, der mit ihr geredet hat, der hat das fast nicht ausgehalten, die Geschichte, das Leben zu ertragen. Und sagt dieser Frau irgendwann mal, so irgendwo aus einer Not heraus, haben sie es schon mal in einer Kirche probiert. Und dann schaut die Frau mit ganz grossen Augen ihn an und sagt, was in einer Kirche? Sie, ich fühle mich jetzt schon schlecht genug. Dann muss ich nicht noch in eine Kirche gehen. Und das beschäftigt mich. Das beschäftigt mich, dass das Versteckenspiel, dass wenn ich in einen Killer gehe, fühle ich mich grundsätzlich schlecht. Das beschäftigt mich. Ist eine Art, eine Gemeinde, eine Killer, und da, wo man, eine, die man gründet, in Könitz, eine Art, wo sich Sünder schlecht fühlen? Es ist ja lustig, dass in der Bibel, oder lustig, spannend, wenn ihr die Bibel anschaut, dann fährt das ja schon mit Versteckis an. 1. Mose 3, Vers 8 bis 9, ist ja der Sündenfall beschrieben und Adam und Eva, oder gerade die Mango gegessen haben, im Vers 8 heisst dann, und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, jetzt kommt's, als der Tag kühl wurde. Wow, hä? Das war ein Hitzetag, sie denn gerade. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Also die haben sich schon versteckt vor Gott dort. Die haben schon das Gefühl gehabt, wenn ich zu Gott komme, dann muss ich mich verstecken. Ich möchte eigentlich gar nicht auf das jetzt eingehen, auf das Versteckungsding von Adam und von Eva, sondern auf die Tatsache, die nachher auch kommt in der Bibel, dass Gott ein Gott ist, der suchend ist. Also Gott hat sich dann sofort auf die Suche gemacht und es zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durch, dass das Versteckungsspiel nicht aufhört und Gott immer die gleiche Position hat. Ich bin der Suchende. Gottes Liebe und Gnade sucht dich. Immer. Jetzt einmal Hand aufs Herz, wo wir Verstecken gespielt haben. Gestern, vorgestern, früher. Was habt ihr denn lieber gemacht? Euch versteckt oder gesucht? Ja, was ist lieber? Verstecken. Du hast dich, doch, hat doch niemand sich freiwillig gemeldet zum Suchen, auf 100 zählen, wenn nicht einmal nur auf 50 kannst zählen, aber auf 100 zählen und nachher die Demütigung müssen andere suchen, die irgendwo in einem Versteck kichern und sagen, hihi, du findest mich nicht und so. Das hat niemand gern gemacht. Wir haben uns alle gern versteckt, weil das eine Machtposition ist und diese Position nimmt jetzt genau Gott ein. Durch die ganze Bibel ein suchender Gott, der immer uns sucht und wir verstecken uns und er sucht uns und sucht uns. Und wenn wir denken, wenn wir mal Christen sind, höre ich das auf, dann sind wir falsch gewickelt. Das hört nicht auf. Wir sind immer noch in dieser Position, immer noch menschlich, immer noch am Verstecken irgendwo und Gott in seiner Liebe sucht und sucht dich immer. Das Kapitel, das wir hier gelesen haben, Lukas 15, sagt man dem auch das verlorene Kapitel. Oder man könnte jetzt auch das Versteckungskapitel sagen. Weil da drin hat es drei Gleichnisse drin von verlorenen Geschichten, das verlorene Schaf, die verlorene Münze und die verlorenen Söhne. Das sind alles im Prinzip auch Geschichten vom Verstecken. Wir verstecken uns vor Gott. Wir laufen Gott davon. Das ist schlicht und einfach Geschichte von Gott mit unseren Menschen. Gott demütigt sich. Gott lässt sich auslachen. Gott nimmt die Rolle ein, ich laufe dir nachher. Die laufen mir alle davon. Das finde ich so schön. Und vielleicht ist die grösste Suchaktion, die es überhaupt gegeben hat auf diesem Planet, die Aktion, wo Gott selber auf die Welt gekommen ist, als Jesus auf die Welt gekommen ist. Das heisst in der Bibel, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen, was verloren ist. Ich sage jetzt mal, zu suchen, was sich permanent irgendwo das Gefühl hat, ich muss mich vor Gott verstecken. Warum auch immer. Und jetzt, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, um dem Ausdruck zu geben, im Abendmahl haben wir etwas davon mitbekommen, von dem, was er gemacht hat. Als er auf die Welt gekommen ist, stellen wir jetzt etwas fest, was völlig faszinierend ist von Jesus. Völlig, für mich absolut beeindruckt und wow, ich glaube, darum bin ich absolut Jesus-Fan. Offensichtlich hat Jesus, als er auf die Welt kam, Sünder und Menschen mit extrem viel Dreck am Stecken angezogen wie Magnet. Komischerweise ist, wo Gott auf die Welt kam, sind alle in einem Versteck rausgekommen und haben sich dem Gott genähert und haben keine Angst gehabt und haben nicht gehabt, jetzt fühle ich mich schlecht. Besessene, Prostituierte, Abhängige, Betrüger, noch und noch haben sich dem Jesus angeschlossen, wo wir letztes Mal gelesen haben, dass Jesus mit ihm ist geworden Gnade, Gnade und Wahrheit. Und das hat sie angezogen. Ihr kennt sicher die Geschichte von Zachäus, ein Oberbetrüger. Und was hat er gemacht? Sein Lieblingsspiel, Versteckis, auf dem Baum, wo Jesus gekommen ist. Die beste Position eingenommen, kann alles überblicken, muss mich nie offenbaren, muss nie echt werden. Und dann ist Jesus gekommen und hat ihn gefunden, hat ihn gesehen. Und wisst ihr, was mich beeindruckt ist? Dass Jesus ihn nicht zusammengestaucht hat. Dass der Zachäus einfach irgendwo so gesagt hat, Mensch, Gott, hey, von dir, das ist so toll bei dir, jetzt bringe ich alles in Ordnung in meinem Leben und jetzt tue ich, gebe alles zurück und ich probiere jetzt ganz ein anständiges Leben zu führen. Ohne moralisieren. Gegenwart von Jesus, Gnade. Es gibt so ein Musical, das heisst Les Miserables. Was heisst das übersetzt? Die Miserablen, die Elenden. Ja, das ist die Geschichte von einem Jean Valjean. Also für alle, die Französisch lernen, der Jean Valjean. Ja, der erste Satz in meiner Schulzeit Französisch, Jean mange une orange. Den Rest kann ich nicht mehr Französisch, aber der Jean Valjean ist die Geschichte von einem französischen Gefangenen, der Brot geklaut hat und aus Hunger nicht mehr kann. Und dann ist er 19 Jahre in der Kiste gelandet. In einem Straflager härtester Art. Und das hat sein Herz hart gemacht, sein Leben kaputt gemacht. Und als er nach 19 Jahren rausgekommen ist, aus dieser Kiste, hat er nie irgendwo her können. Sie haben ihn nicht aufgenommen, Gefangene, hat man nicht wollen. Und dann ist er mal in einem Sturm unterwegs gewesen und hat nicht Zuflucht gefunden. Niemand hat ihn aufgenommen. Außer den alten Bischof hat ihm die Tür aufgetan, hat Erbarmen mit ihm gehabt und hat ihm ein Bett gegeben und zu essen. Und der Jean Valjean, wo er in diesem Bett gelegen ist und gemerkt hat, dass jetzt alle geschlafen sind, ist nachher aufgestanden und hat angefangen, alle Schäfer zu kühlen und das Familiensilber eingesackt und ist abgetaubt. Am nächsten Tag sind drei Polizisten mit dem Jean Valjean unter den Armen vor der Tür von dem Bischof gestanden und haben ihn lebenslang einkerkern für den wieder Diebstahl. Und nachher haben nicht nur Polizisten, sondern auch der Jean Valjean gestaunet, was der Bischof gesagt hat. Der Bischof hat nachher gesagt: Ah, Jean, Sie sind's. Hey, Sie haben gestern noch vergessen, die silbernen Kerzenhalter mitzunehmen. Die sind noch viel mehr wert. Und dann hat der Polizist gesagt: Eben, dass der nicht so schlimm ist, der Jean Valjean. Und dann sind die Polizisten wieder abgezogen. Und dann ist dem Verbrecher, der dort gestanden ist, von dem Bischof, überhaupt nicht mehr wohl gewesen, oder? Und dann hat der Bischof ihm die Kerzenhalter geschenkt und hat ihm gesagt: Vergessen Sie nie, dass Sie mir versprochen haben, das Geld so zu verwenden, damit Sie ein ehrlicher Mensch werden. Das ist Gnade. Das hat das Herz vom Jean Valjean verändert. Das ist das, was der Hebräer sagt: Unser Herz wird verändert durch die Gnade von Gott. Gnade kommt in unser Leben, haben wir gesungen, auch wie eine Erfrischung. Und ich frage mich: Was ist mit der Kirche passiert? Was ist mit uns passiert, dass die Anziehungskraft nicht mehr da ist für die, die Gnade nötig haben? Warum kommen nicht scharenweise Menschen in Kirche rein, wo das offensichtlich nötig haben, Dreck am Stecken haben? Warum bringen heute so viele Menschen eine Freikirche mit Gesetz und Moral? Moralisieren, du sollst nicht und du darfst nicht in Verbindung. Wir haben noch keine Vision für die Kirche auf Papier geschrieben. Wir haben noch kein Visionspaper gemacht. Aber wisst ihr was? Wenn es eine Vision gibt für die Kirche, die man hier in den Stall hat, dann soll sie geprägt sein von dieser Gnade von Jesus. Dann soll sie geprägt sein so von dem, was in dem Gleichnis drin steht. Der Gott, der das Verlorene, das Versteckte in einer grossen Barmherzigkeit sucht. Der, der sich erniedrigt und rausgeht. Der, der nicht nur sagt: Komm mit. Wenn du etwas willst, komm, der kommst, aber vorher musst du noch all das und das erfüllen. Nein, er geht. Wisst ihr, das Gleichnis hier ist ja völlig irre. Wer von uns wird 99 Schafe stehen lassen in der Wüste, ausgesetzt, der Hitze, und der Wolf wegen einem, so einem blöden Schaf, der sich versteckt? Das ist ein Gnadenbeispiel von Gott. Das würden wir nicht machen. Darum schreibt er das ja da auch. Dass das, wer würde das unter euch machen, sagt er, das würden wir nicht machen, das macht Gott. Das ist seine Gnade. Ich war letztes Mal in einer Gemeinde mit einem lieben Pastor ein Gespräch gehabt. Und der hat mir gesagt, dass ihr Ziel ist, nicht als verunzelte Gemeinde irgendwann einmal vor Gott zu stehen. Und ich habe gemerkt, Jüngerschaft und gute Lehre, das ist absolut das Zentrale in dem Ganzen. Aber wisst ihr, das ist auch wichtig, Gnade und Wahrheit. Wenn ich mir wünschen könnte für die Gemeinde, die hier schon steht und noch wachsen tut, wenn ich mir wünschen könnte etwas, wo ein Ruf wäre von uns, wäre das, wenn du da reinkommst, dann fließt Gnade wie aus einem Wasserhahn. Dann musst du dich nicht schlecht fühlen hier drin. Weil Gott dich liebt und Gott dich angenommen hat, so wie du bist. Und er liebt dich nicht erst, wenn du so perfekt bist, wie du meinst, du müsstest sein in Gottes Augen. Das wünschte ich mir sehr, dass das unser Ruf wäre. Für mich steht Kirche für Gnade von Gott. Oder anders, was erfahrt die Welt, über Gott, wenn sie uns sieht, wenn sie mit uns zusammen ist. Was erfahrt die Welt, wie Gott ist? Erfahrt sie das, dass Gott gnädig ist? Oder benehmen wir uns manchmal so wie der Knecht in einem anderen Gleichnis? Das ist die Geschichte von einem Knecht, der viel Schulden hatte und zu seinem Herrn gegangen ist und gesagt hat, würdest du mir bitte die Schulden lassen? Es gibt zwar keinen Grund, aber würdest du es? Und dann sagt der Herr, ich mache sie, vergebe dir. Ich vergebe dir alle Schuld. Und nachher ist der Knecht rausgegangen aus dem und hat nachher seinem Nächsten unterdrückt, hat gesagt, aber du bist es nicht würdig, dass ich dir vergebe. Gnade von Gott fließt immer von oben nach unten. Es ist wie ein Wasserfall. Es fließt immer von oben nach unten. Wenn ich selber Gnade habe, dann bin ich wie oben. Und es fließt wieder weiter von mir runter. Das heisst nicht, dass ich die Wahrheit ausblende, dass ich nur noch lieb bin, sondern ihr versteht, was ich meine. Gnade fließt runter. Im Quad, wo ich Pastor war, haben wir einen Church Brunch gehabt. Ein Zmagenessen, wo wir haben den Wunsch hatten, dass Menschen Gott kennenlernen. Und das war sehr eine offene Veranstaltung. Und dann war ein Mann, der hat immer Menschen mitgebracht. Von außen. Und dann hat er gesagt, weißt du was, Harry, es ist für mich so schwierig, Menschen von außen mitzunehmen in die Kirche. Weil wenn sie kommen, dann fühlen sie sich immer so schlecht. Dann sind sie einfach noch nicht auf dem Level von Perfektion. Dann wissen sie einfach noch nicht, dass das und das und das und das und das und das und das nicht unbedingt für einen Christ so gut ist. Und das hat mir irgendwo das Herz gebrochen. Das sollte jetzt bei uns nicht spüren. Der Philipp Jänzi hat eine Geschichte geschrieben von seinem Freund. Das ist ein Alkoholiker, sein Freund. Wer hat schon Alkoholiker als Freund? Oder hat jeder von uns Alkoholiker als Freund? Philipp Jens hat einen Freund, Alkoholiker, und dann sagt der Freund zu ihm, weißt du, was der Unterschied ist zwischen der Kirche und meinen Freunden von den anonymen Alkoholikern? Dann hat er gesagt, ja, was ist der Grund? Dann sagt er, weißt du, wenn ich in der Kirche zu spät komme, 10 Minuten, dann drehen sich alle um zu mir. Und ich weiss ganz genau, was jetzt abläuft, ich bin zu spät. Es war nicht gut gewesen. Und ich spüre es in der Luft, dass es nicht in Ordnung ist. Wenn ich bei der anonymen Alkoholikerin komme und 15 Minuten zu spät bin, dann unterbrechen die ihr Meeting, stehen auf und umarmen mich und sagen, hey, super, bist du da, hast du es geschafft. Und das möchte ich gern. Das möchte ich, wünsche ich mir. Natürlich gibt es die Wahrheit. Natürlich, wenn wir mit Jesus leben, Jesus verändert unser Leben positiv, die 10 Gebote, die wir haben. Wir werden denen nachfolgen. Aber Gnade soll regieren. Gnade soll unter uns regieren. Warum verstecken wir uns vor Gott, vor anderen Menschen? Warum verstellen wir uns? Warum ziehen wir uns Masken an? Was war der erste Satz, den die Menschen gerne hören? Ich liebe dich. Wir verstecken uns, weil wir das Gefühl haben, wenn der andere oder Gott wüsste, wie ich wirklich wäre, dann liebt er mich nicht mehr. So ein Quatsch. Das ist vielleicht bei Menschen so, aber nicht bei Gott. Der liebt dich, wenn du echt bist. Wenn du der bist, wisst ihr, wie meine Tochter sich versteckt hat, als sie Kind war? Also die Raffaella, wenn sie ganz klein war. Ja genau, komm, wir machen Versteckung, du versteckst dich, ich suche dich und die Raffaella. So sind wir von Gott. So kommt es mir manchmal vor. Also Gott sieht eh alles und Gott liebt dich so, wie du bist. Du musst dich nicht verstecken. Also, wir sind abhängig von dieser Gnade von Gott. Und lassen Sie uns weitergehen, lassen Sie uns ausleben, denen, die es nicht verdient haben. Lassen Sie fließen von oben nach unten. Wir wollen hier einen Ausdruck sein von dieser Gnade. Das heisst nicht, dass wir einfach oberflächlich werden, dass wir nicht mehr in Leidenschaft Gott nachfolgen und sagen, wie will das Gott, wie will er, dass wir leben. Das ist nicht gemeint. Er will das ausleben. Weil, wisst ihr, der Wasserfall geht ganz tief runter und er trifft uns ganz im Grund. Und die Gnade von Gott trifft uns immer nur dort tief im Grund. Nicht dort, wo wir religiös oberflächlich ein bisschen heisse Luft fächern. Dort trifft uns Gnade nicht, haben wir sie nicht nötig. So wie die Maler ganz früher, sie haben ganz dunkle Bilder gemalt. Und dann ist das Licht reingekommen irgendwo. So, wenn wir die Bibel lesen, jetzt auch Altes Testament, Gesetz, dann ist es der dunkle Hintergrund. Das Gesetz zeigt uns auf. Und Jesus, der reinkommt, ist das Licht in unser Leben. Lasst uns nochmal das Lied singen. Von dieser Gnade, die so erfrischend in unser Leben hineinkommt. Und vielleicht mag ihr aufstehen, dass ihr ein bisschen den Schweiß ein bisschen ablaufen kann. Und ich bete einfach noch und ich danke dir, einfach Jesus, dass du dich offenbart hast als so ein gnädiger Gott. Uns ist wohl in deiner Gegenwart, Jesus. Wir sind so wohl, auch wenn wir jetzt mega heiß haben. Unser Herz, unsere Seele fühlt sich wohl in dir, weil wir wissen, bei dir sind wir gut. Es langt. Es langt. Und ich danke dir für die Gnade, die du offenbart hast. Und Herr, lass es in unser Leben hineinfließen. Mach uns frei durch die Gnade, dass wir anderen Menschen deine Liebe können weiter sagen und weiterleben. Ich danke dir, Jesus, für die Offenbarung. Amen.